Willkommen zu Talkträume. Lilly Vogelsang und ihre Gäste steigen aus dem Alltag aus und direkt ins Wolkenparadies. Es geht um Träume bei Tag und Nacht, um Einschlafrituale und um all das, was uns wach hält, obwohl wir längst schlafen sollten. Wir geben ab an Lilly. Live aus Wolke 7.
Willkommen bei Talkträume. Hier lade ich mir Menschen in meine Wolke ein, mit denen ich über ihre Träume sprechen möchte. Im echten Leben und beim Schlafen. Und ich freue mich sehr, 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 dass ich heute Lara Hudo bei mir habe, die als Musikerin ja eigentlich auch was macht, was wir auch beim Schlafen machen, nämlich das echte Leben verarbeiten in Musik.
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Lara, du machst Musik.
Ja.
Ich habe mich gefragt, du machst Popmusik, oder? Nennen wir das Popmusik?
Ja, ich mag irgendwie den Begriff Popmusik nicht. Weil
irgendwie habe ich mir gedacht, dass du den Begriff nicht magst.
Ja, weil Popmusik klingt immer so nach so sehr viel Elektronischem. Ich finde, deshalb würde ich mich eher als Indie-Musik, also eher als Indie-Musikerin bezeichnen.
Okay.
Ich weiß, dass Indie-Musik steht ja eigentlich für Independent, aber ich finde, wenn man von Indie-Musik spricht, dann hat man schon so ein Gefühl davon, wie die Soundwelt aussieht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und ich kenne mich nicht sonderlich gut aus mit Musik, aber ich habe wirklich ganz deine Songs rauf und runter gehört die letzten Tage. Das kann ich übrigens allen empfehlen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Und das stimmt schon. Das klingt mehr nach Indie, jetzt wo du es sagst.
Ja.
Was mich zu der Frage bringt, wie sieht eigentlich die Abendroutine von einem Indie-Star aus? Also wie sieht deine Abend- und Zu-Bett-Routine aus?
Gott, witzig, dass du mich Star nennst. So fühle ich mich nicht, aber boah, ich habe immer eine total unterschiedliche Abendroutine. Dadurch, dass meine Tage halt total unterschiedlich sind, manchmal sind Veranstaltungen abends. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe leider nicht so eine richtige Routine, weil jeder Abend irgendwie bei mir so anders ist. Aber ich könnte davon erzählen, welche Routine ich gerne hätte.
Das finde ich gut. Erzähl mir von deiner Traumroutine.
Also wenn ich so eine richtig organisierte Person wäre, dann würde ich so in meiner perfekten Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, mit Badezimmer, mit Badewanne und so. Alles wäre sehr aufgeräumt und ich würde mir abends so Augenpads drauf machen, vorm Schlafen gehen, noch so eine halbe Stunde lesen, während ich, keine Ahnung, Abendbrot esse. Und dann würde ich mich schlafen legen und nochmal journalen.
Mega. Wo wäre die Wohnung? Wo wäre die Zwei-Zimmer-Wohnung?
Oh, schon auch in einem belebten Stadtteil. Ich würde schon vielleicht so... Ach, wäre eigentlich egal, ob Neukölln oder Prenzlauer Berg, aber die Wohnung müsste einfach schön sein. Und dann würde ich morgens so aus der Tür gehen und in einen Café gehen und ja... Und ein bisschen am Laptop arbeiten.
The perfect dream life.
Ja.
Ja, das fühle ich sehr. Ich freue mich gerade so ein bisschen, also weil auch nicht jeden Tag, aber ich würde so sagen, so einmal die Woche sieht meine Abendroutine. Schaffe ich das? Genau so.
Mhm. Wirklich?
Das ist auch insane, ja.
Das ist krass. Mhm. Okay, dann habe ich allergrößten Respekt vor dir.
Also, vielleicht ist es auch nur alle zwei Wochen. Aber wie sieht es denn in echt aus? Also, wenn du mich jetzt mal so mit in den stressigsten Tag der Woche mitnimmst, wie sieht dann so eine Abendroutine aus?
Boah, der stressigste Tag wäre... Ich habe so ultra viel zu tun.
Mhm.
Dann habe ich noch private Struggles.
Mhm.
Boah, dann... Erstens habe ich dann voll Schlafprobleme, dass ich nicht schlafen kann, weil mich immer alles immer voll doll mitnimmt, was so im Alltag passiert. Dass ich dann auch so aufwache und dann so, fuck, reality is kicking. Und dann gehe ich voll spät ins Bett. Ich rauche dann viel.
Im Bett?
Nee, ich rauche dann viel so auf dem Balkon. Ich gehe dann... Okay. auf dem Balkon und rauche viel, weil ich mich einfach nicht setteln kann, weil ich so richtig innerlich nervös bin.
Mhm.
Und das wäre so der schlimmste Abend. Weil ich bin, glaube ich, eine Person, der es super schwer fällt, sich selber so emotional zu regulieren. Einfach zu sagen, okay, ist mir gerade egal. Aber das ist eine Sache, die ich gerade zum Beispiel lerne, glaube ich.
Und wie lernst du die?
Dass ich versuche, einfach bestimmte Dinge in meinem Leben nicht mehr so nah an mich rankommen zu lassen und einfach... Keine Ahnung, wenn ich Probleme habe, einfach den Shit bei den Leuten zu lassen. Oder wenn ich irgendwas habe auf der Arbeit, was ich gerade nicht kontrollieren kann, okay, egal, ich lasse es einfach da. Ich glaube, es ist einfach eher so ein inneres Grenzen setzen, was ich gerade lerne. Was gehört zu mir, was gehört zu anderen? Und dass man nicht immer direkt auf alles so reagieren muss. Natürlich machen mich manchmal so Dinge innerlich fertig, aber ich möchte das nicht mehr, weil ich bin so eine Person, ich lasse mich immer voll schnell von Sachen aus der Bahn werfen und dann merke ich, dass ich im Studio sitze und meinen Job nicht machen kann. Und jetzt bin ich gerade so, okay, damit ich meinen Job machen kann, lege ich mein Handy weg, mache es auf Flugmodus, dann können keine überraschenden Nachrichten reinkommen oder sonst was und dann kann ich mich halt auf meinen Job konzentrieren, damit ich halt nicht so, weil ich wüsste, dass mich ganz viel immer so emotional aus der Bahn bringen würde.
Boah, spannend. Ich glaube, es geht ganz, 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 ganz vielen Leuten so.
Ja.
Was hilft dir da so? Also das so, okay, Handy auf Flugmodus, aber was hilft dir noch, dich da so abzugrenzen oder das weg von dir zu schieben?
Boah, ich bin gerade dabei, ganz oft zu denken, Mann, Lara, du bist doch eigentlich so eine geile Bitch. Weißt du, was ich meine? Manchmal denke ich so, ich denke einfach manchmal so, okay, fuck it, ist mir egal. Ich stelle mir dann so vor, dass ich irgendeine Person bin, die ich cool finde, die an der Öffentlichkeit steht. Und dann stelle ich mir vor so, ey, wenn die in ein Interview geht, wenn die das macht und das macht, dann, die hat bestimmt auch Probleme und die grenzt sich dann einfach davon ab. Und ich weiß, dass ich irgendwo hin will in meinem Leben. Und ich will einfach nicht, dass mich immer so viele Sachen immer so krass aus der Bahn werfen, dass ich dann so doll den Fokus verliere und die Konzentration verliere. Und deshalb denke ich mir einfach so, Lara, du bist eine geile Bitch, die was will vom Leben. Deshalb, wir bleiben jetzt konzentriert und wir lassen uns nicht von allem und jedem aus der Bahn werfen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du das schaffst, give me a call.
Ich also, lerne es gerade. Ich versuche es zu lernen. Kann auch... Jetzt gerade redet die selbstbewusste Lara. Wir wissen nicht, wie sie so in 2 Stunden ist.
Ach ja, bitte. Aber sie soll für immer eigentlich bleiben. Soll sie mir sagen, wie es geht. Und dann kann ich von dieser selbstbewussten Lara noch lernen. Du hast gerade gesagt, du willst wohin? Wo willst du hin?
Boah, ich mache halt schon Musik, seitdem ich eine Jugendliche bin. Mhm. Und ich war echt irgendwann so an dem Punkt, nachdem ich halt irgendwie super viel mit unterschiedlichen Leuten aus der Branche gearbeitet habe und immer wieder gesagt wurde, Lara, mach mal dies, Lara, mach mal das, sei mal so und vielleicht machst du Schlager und vielleicht machst du das. Ich habe so wenig auf mich selbst gehört und jetzt so vor 1,5 Jahren hat es begonnen, dass ich wirklich einfach so alles losgelassen habe und einfach gedacht habe, so okay, ich mach meinen Shit und dann kamen halt die Leute so auf mich zu, mit denen ich jetzt arbeite und die mich halt in meiner Vision supporten und nicht andersrum. Und es hat irgendwie alles so spät angefangen, aber ich will mir trotzdem noch den Wunsch erfüllen, dass ich irgendwann mal Mainstage auf einem Festival um Primetime spiele und einfach die Menge zum Beben bringe mit meiner Musik. Und das ist so mein Traum. Und das ist auch schon mein Traum, seitdem ich irgendwie Jugendliche bin. Und ich habe mich so oft irgendwie aus der Bahn werfen lassen und habe nicht an mich geglaubt und bin sehr auf Sicherheit gegangen. Und jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, okay, fuck it, ich will das einfach. Und deshalb bin ich auch gerade so radikal, dass ich manchmal so sauer auf mich selbst bin. Warum? Du bist gerade an dem Punkt, hör auf, dich jetzt wieder von so Sachen immer wieder aus der Bahn werfen zu lassen und steh mal deine Frau. Weißt du?
Mhm. Ja, finde ich das sehr gut und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Leuten so. Und weil du gerade gesagt hast, es ist ja schon fast spät oder was, also du hattest irgendeine Formulierung von wegen, du bist sozusagen spät dran.
Ja, ist auch dumm zu sagen.
Ich weiß nicht, ob es dumm ist, aber ich glaube, es ist ein Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute teilen, dass sie so dieses Gefühl haben von, man hat einen gewissen Zeitraum. So normalerweise sind so die 30er und bis dahin muss man dann Träume verwirklicht haben oder erfüllt haben.
Ja.
Und ich frage mich inzwischen so, ja, aber hä? Also warum? Wer hat denn jetzt diese random Zahl in den Raum gestellt? Das kann ich doch auch noch später machen. Aber
total.
Hast du das Gefühl, dir läuft Zeit weg? Wie ist so dein Verhältnis zu Zeit und Alter?
Nee, eigentlich finde ich nicht, dass mir Zeit wegläuft. Es ist eher dieses Gefühl, dass Vergangenheits-Lara so selten auf sich selbst gehört hat und so selten gesagt hat, ey, deine Intuition weiß schon, wo es hingeht. Deine Intuition weiß, was du für Musik machen sollst. Ich habe mir immer so viel, ich dachte immer so, andere haben recht. Also ich habe immer mein Glück in andere Hände gelegt. Und manchmal kommt so dieses Gefühl auf, ey, was wäre eigentlich passiert, hätte ich vorher einfach auf mich gehört. Hätte ich vorher mich darum bemüht, mit den Leuten zu arbeiten, mit denen ich wirklich arbeiten will und nicht mit alten Männern über 50, die halt nochmal, also ja, die halt was produzieren wollen. Alles nette Leute, aber ja, ich wünsche einfach, ich wäre früher meinen Weg gegangen, weil man jetzt merkt so, krass, okay, es kann was gehen und so wie ich Lieder schreibe, schreibe ich gut Lieder. Es ist eher dieses Gefühl, ich wünsche, ich hätte früher gelernt, mir selbst zu vertrauen und selbst auf mein Können auch zu vertrauen. Und ich bin voll dankbar, auch wenn es jetzt nicht mit Anfang 20 ist, dass ich jetzt an dem Punkt bin, sondern mit Ende 20. Aber jetzt will ich halt richtig durchziehen und mir das einfach nicht wieder nehmen lassen.
Finde ich schön.
Ja.
Wirklich. Also kann ich sehr mich auch so zu verbinden, dass ich sage, manchmal brauchen Dinge und Träume einfach Zeit und man muss wirklich auch sehr... Man muss auch lernen, sich zuzuhören und da reinzuhören.
Genau.
Und was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, das äußere Leben spielt natürlich da auch immer eine Rolle. Und ich habe mich bei deinen Liedern schon auch teilweise gefragt, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, von Leuten, die dann irgendwie nerven und so. Wie viel Drama braucht es eigentlich, um gute Lieder schreiben zu können?
Call me Drama. Ich weiß nicht, aber ich hab...
Gib mir mal das wildeste Lara Hulo-Drama, über das du hier im Podcast reden möchtest.
Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Drama in meinem Leben. Mhm. Mein Kopf macht alles sehr dramatisch. Also, es ist wirklich so, wenn eine Kleinigkeit... Es muss nur eine Kleinigkeit sein, die mich aus der Bahn wirft. Eine ganz Kleinigkeit. Und ich sitze echt im Studio und ich heule die ganze Zeit und ich kann mich halt nicht mehr zusammenreißen. Und das ist das Ding, was ich halt nicht mehr möchte. Mhm. Ich glaube, Lara Hulo Drama ist... Oh Gott, ich glaube, meine Freundinnen würden sagen, so mein ganzes Leben ist Drama, aber ich würde halt zu privat werden, wenn ich mein ganzes Lebensdrama hier reinpacken würde. Aber ich glaube gar nicht, dass es so viel... Also ich habe, bevor irgendwie... alles so losging. Ich habe früher auch immer Songs geschrieben, die nicht immer unbedingt wirklich was mit mir selbst... Mhm. Obwohl, nee, ich glaube, jeder Song hat was mit einem selbst zu tun. Ich glaube, alle Songs, man sagt doch auch Kunst, auch egal, ob man ein Buch schreibt, was eine fiktive Story ist oder so, kommt immer, glaube ich, aus der eigenen Inspiration der Künstlerin und aber dann einfach überspitzt.
Ich glaube schon auch, dass Kunst nie ganz von der Lebensgeschichte vom Künstler oder der Künstlerin zu trennen ist.
Glaube ich auch nicht.
Und wenn ich mir so deine Musik angehört habe, da steckt ja auch ganz viel so Lebensfreude, Abenteuerlust, Power und so drin. Und was glaubst du, was muss man für ein Leben führen oder was muss man erleben, um gute Lieder zu schreiben? Was ist da vielleicht auch so die Inspiration für dich?
Ich glaube, das ist so das Ding, dass ich ganz lange versucht habe, mich in eine Form zu zwängen, die ich eigentlich gar nicht gehört habe und das immer unterschwellig gemerkt habe. Und ich habe einfach, glaube ich, angefangen, sehr intuitiv zu leben so und nach meinem Bauchgefühl zu gehen, was ist richtig für mich, was nicht richtig. Wer in meinem Umfeld fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an und so weiter. Und das ist halt voll, weil ich würde schon sagen, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe. Drauf zu hören ist manchmal schwierig. Obwohl ich es die ganze Zeit höre, bin ich gut im Verdrängen. Und ich habe irgendwie so seit 1,5 Jahren aufgehört, einfach zu verdrängen, was ich wirklich will. Und für mich ist Lieder schreiben halt wie Tagebuch schreiben auch so ein bisschen, weil ich ja dadurch irgendwie Sachen verarbeite oder wie beim Träumen. Und wenn ein guter Song entsteht, dann veröffentliche ich den halt. Und das ist auch der Unterschied zum Tagebuch führen, dass man ja irgendwie sehr viel ja auch irgendwie preisgibt von sich mit der Musik, wenn man versucht, ehrlich zu schreiben. Aber ich merke immer, wenn ich unehrlich schreibe, dann kriege, also wenn ich versuche, irgendwas zu schreiben, weil ich gerade mich dabei bin, mich selbst zu belügen, dann werden die Songs auch nicht gut. Und das ist das Ding. Da habe ich Schreibblockaden.
Ah, spannend. Und warum glaubst du, warum schreibt man Songs, um sich selber zu belügen?
Wie meinst du das?
Also ich hab dich gerade so verstanden, dass du meintest, wenn ich einen Song schreibe, der eigentlich nicht richtig passt oder bei dem ich mir gerade selber was vormache.
Mhm.
Also wie kommt man in, also wie passiert das, dass man sagt, weil du den dann schreiben musst oder weil,
keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du gerade eine bestimmte Lebenssituation hast, mhm, keine Ahnung, was auch immer, und du sollst über diese Lebenssituation schreiben, du bist nicht happy da drin, aber du willst auch andere Menschen zum Beispiel nicht traurig machen oder so.
Ja.
Und dann versuchst du halt, das alles schön zu schreiben.
Ja,
weißt
okay,
du, wenn du, keine Ahnung, Streit mit deiner Family hast oder was auch immer.
Ja.
Und dann versuchst du irgendwas zu schreiben, so, oh, es ist alles so schön. Das wird kein guter Song, weil das halt nicht vom Herzen kommt.
Mhm. Ja, okay.
Macht das Sinn?
Ja, ja, ja.
Genau.
Das macht Sinn, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde diesen Prozess so spannend, weil, also ich fühle das total, ne, dass man irgendwie so ein bisschen unauthentisch, auch so getrieben von so äußeren Zwängen, irgendwie denkt, man muss jetzt in die eine Richtung gehen oder in die andere. Und irgendwann kommt halt so dieser große Knall, der einen dann dazu führt zu sagen, hey, pass auf, ich muss jetzt hier einfach mein Ding durchziehen oder es klappt nicht.
Mhm.
Und weil wir ja auch hier so über Träume reden und so, hast du manchmal, also hattest du mal so einen Traum, von dem du was über dich selber gelernt hast? Also hattest du auch mal so einen Revelation-Traum, wo du danach aufgewacht bist und so, dass du, oh Gott, ich habe jetzt was verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe? Also dein Unterbewusstsein?
Ich weiß gerade nicht so genau. Ich glaube, dass ich immer voll... Also schon, ich glaube, ich habe jetzt keine konkrete Situation im Kopf. Ich verarbeite, glaube ich, sehr viel so Ängste, weil, also auf einer Seite bin ich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich bin auch gut da drin, mir so Worst-Case-Szenarios auszumalen. Und die verarbeite ich ganz oft in Träumen, habe ich das Gefühl. Oder, keine Ahnung, wenn ich verliebt bin oder so, dass mich dann, also eher so negativ, so Ängste, die da eher verarbeitet werden, so, dass ich mit einer Person zusammen bin und ich habe Angst, dass... Und dann betrügt die Person mich oder so. Sowas träume ich eher. Aber so richtig... Nee, ich glaube...
Okay.
Ich glaube nicht.
Also, ich meine, ich habe...
Du?
Ich habe so ein, zwei Freundinnen. Ich habe jetzt auch nicht so krasse Erkenntnisträume. Also, ich habe auch ganz oft geträumt, dass mir jemand fremd geht zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe auch so sehr lebendige Träume.
Ja.
Das heißt, ich habe auch mal wirklich... geträumt nach einer Party, dass mir mein damaliger Freund fremdgegangen ist und bin aufgewacht und war der festen Überzeugung, dass es passiert ist. Also ich war wirklich einfach, ich habe geheult, ich war traurig und ich habe meinen Mädels geschrieben und war so, it is over. Ja, und der arme Typ wusste halt gar nicht, wie ihm geschieht. Also weil er hat ja nichts gemacht, ich habe es einfach nur geträumt.
War das direkt nach der Party?
Ja, ja.
Also konntest du dann gar nicht mehr so unterscheiden zwischen...
Ich bin wirklich so ins Bett gefallen, leicht alkoholisiert, falls hier jemand zuhört. Und habe einfach sozusagen die Party im Bett weitergeträumt. Und das war schon
und
crazy.
Das ist dann aber auch schwer, wenn man leicht alkoholisiert ist, das dann wieder auseinanderzuhalten, weil man dann wirklich denkt so...
Alles ist verschwommen.
Ja.
Und da, also das heißt, ich kenne dieses Ängste verarbeiten in Träumen, aber ich hatte auch wirklich Freundinnen, die... waren in einer schwierigen Lebenssituation und die wussten nicht, was sie tun sollen. Und die haben dann irgendwas geträumt. Also wirklich so klischeehaft von wegen, sie schwimmen im Meer und es kommt eine Schildkröte zu ihnen und sagt ihnen, was sie tun sollen.
Krass. Bitte, Universum, schenke mir auch diesen Traum.
Die Schildkröte im Meer.
Krass.
Die dann wirklich gesagt hat, hey, pass auf, ich weiß, du denkst gerade ABC, aber bitte mach so. Und das finde ich schon sehr krass.
Das ist aber geil. Und hat die Person das dann so gemacht?
Ja, genau so. Best thing ever. Ja.
Ey, das ist so geil.
Ich warte auch bis heute darauf. Aber deswegen habe ich gefragt, ob du vielleicht auch so einen so ein Revelation-Traum hattest.
Nee, leider nicht, aber ich hätte ihn gerne.
Aber wie sind denn deine Träume? Also sind die so sehr lebendig? Sind die immer eher angstgetrieben? Hattest du auch mal einen richtig schönen Traum? Also nehme ich mal mit so in deine Traumwelt.
Ich glaube, im Moment sind meine Ängste sehr meine Träume sehr angstgetrieben. Mhm. Deshalb, ich kann mich gerade nicht so richtig. Ich kann mich irgendwie gerade nicht so richtig an den letzten richtig guten Traum erinnern, weil ich gerade eher wieder so eine Phase habe, in der ich so ein bisschen Anxiety habe, Schlafprobleme, nachts aufwache und dann denke so, oh mein Gott, die Welt bricht zusammen, so mäßig. Mhm. Und deshalb träume ich dann auch so. Oh, ich wünschte gerade, ich könnte sagen, dass ich einen richtig, richtig schönen Traum hatte in letzter Zeit. Aber ich habe leider gerade.
Das ist okay.
Schwierige Träume.
Die können wir uns ja, wir können uns schöne Träume wünschen.
Ja.
Wenn du dir. Nee, ich glaube, ich will nochmal. Wenn du darüber reden möchtest, woher, was ist die Angst gerade, von der du träumst oder woher kommt die? Müssen wir auch nicht drüber reden, aber was treibt dich da gerade um?
Ich glaube auch gleichzeitig. So eine Angst, ich bin jetzt das erste Mal selbstständig. Ich habe irgendwie das Gefühl so, boah, habe ich alles gut im Blick? Mache ich alles gut? Ich habe irgendwie voll Angst vor Steuer und alles Mögliche. Das sind echt tatsächlich so.
Dann hat man, Albträume vom Finanzamt.
Ja, echt irgendwie. Ich habe voll Angst, dass irgendwann der Moment kommt so, Lara, du hast irgendwie alles verkackt und hast irgendwie alles falsch gemacht, weil ich echt manchmal keinen Überblick habe, weil ich so eine Person bin, ich lebe dann einfach in den Tag. Und eigentlich mache ich alles gut. Ich habe sogar einen Steuerberater. Aber ich.
Der haftet ja dann im Zweifel dafür. Also insofern.
Wirklich?
Ja, ein Steuerberater haftet. Das wusste für die, ich nicht. Für deine Steuererklärung. Ja.
Oha.
Ja, also eine Angst kann ich hier schon mal nehmen.
Okay, das
also solange du ihm nicht alle wichtigen Informationen gibst, haftet der Steuerberater für deine Steuererklärung.
Ja, aber da habe ich alleine Angst vor. Schaffe ich das alles ordentlich zusammen? Ich bin so ein unorganisierter Mensch, du weißt gar nicht. Ja, aber solche Sachen. Und dann auch, dass man irgendwie jetzt an einem, also dass man jetzt an einem Punkt ist in der Karriere. Und ich bin voll happy, wie weit man gekommen ist.
Mhm.
Und ich will halt jetzt durchziehen. Und ich habe manchmal voll Angst, so, dass mir das irgendwie wieder, dass es irgendwann wieder weggeht. Was mache ich dann? Weil gleichzeitig will ich auch denken, hey, ich lebe doch genau jetzt in dem Moment. Wieso mache ich mir so viele Gedanken?
Ja, aber es ist auch gar nicht so leicht, im Moment zu sein. Das wird ja einem immer gesagt, sei im Moment. Und ich bin auch immer so, ja, wie weiß ich denn, wie ich im Moment bin? Aber wenn du sagst, durchziehen, du willst jetzt durchziehen. Was bedeutet durchziehen eigentlich für dich?
Ich glaube, durchziehen bedeutet, ehrliche Songs zu schreiben, Musik zu machen, mich voll Fokus auf die Musik zu konzentrieren, mich halt nicht durch 1000 Sachen aus der Bahn werfen lassen, disziplinierter zu werden. Das sind ganz schön viele Ansprüche an mich
wirklich
selbst.
Wirklich, du bist aber sehr, sehr anspruchsvoll mit dir selber.
Ja, das ist auch manchmal das Problem. Dadurch mache ich mich selber ja voll fertig. Aber ja, ich keine Ahnung, aber gleichzeitig denke ich auch so, let it flow, weil so die ersten Singles, die funktioniert haben, die haben halt auch das war dann auch gerade eigentlich aus einer Leichtigkeit heraus. Ja, oder ich muss halt wieder Leichtigkeit lernen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was mein Konzept ist.
Okay. Naja, wir arbeiten dran. Wir können ja weiter.
Psychologie.
Wir können ja weiter drüber reden. Was ist der ehrlichste Song, den du je geschrieben hast?
Der ehrlichste Song. Ich muss kurz überlegen.
Take all your time.
Von den Veröffentlichten meinst du jetzt?
Ja, am besten schon, weil dann können auch alle, die da reinhören und sich dazu verbinden. Oder vielleicht auch von denen, es kommt ja jetzt auch ein neuer, oder auch von denen, die noch kommen.
Ich glaube, der ehrlichste Song, den ich bis jetzt veröffentlicht habe, war für Annie. Weil das aus so einem richtig tiefen Gefühl für eine Person herauskam, wo man so. Ja, ich war einfach richtig doll verliebt und ich habe da alles reingepackt und alles auch so gemeint. Und ich habe den Song auch damals nicht geschrieben, oh, weil ich muss jetzt einen geilen Song schreiben, sondern ich habe den wirklich für eine Person geschrieben. Und deshalb, ich glaube, das ist so mein ehrlichster Song, weil ich da wirklich alles so gemeint habe, wie ich es geschrieben habe. Mhm. Ja.
Braucht man Liebe und Heartbreak, um gute Songs zu schreiben?
Ich glaube, dass Liebe ein ganz schön krasser Antrieb ist. Man sagt doch auch Leidenschaft, also dass man schafft aus Leiden heraus.
Ah, oh wow.
Ja.
Oh Gott.
Und deshalb...
Gibt sich das Wort in einem... Oh Gott. Mhm. Ja.
Und genau. Und ich glaube schon, dass Leiden Kunst schafft. Also so... Keine Ahnung, als ich für Annie geschrieben habe, das war ja auch irgendwie aus einer Liebe heraus, die nicht ganz sicher war, ob die zurückkommt und so. Und irgendwie, ja, ich schreibe schon meistens Lieder, wenn es mir nicht gut geht. Dann schreibe ich, glaube ich, auch die besten Lieder.
Das heißt, als Künstler oder als Künstlerin muss man eigentlich immer ein bisschen leiden?
Ja, und man nervt mich, dass, ob ich das so manifestiere oder so, dass ich immer wieder in so Situationen geworfen werde, die mich irgendwie traurig machen oder so. Weil manchmal denkt man sich so, ey, ich will gerade, dass alles gut ist. Manchmal fühlt es sich auch so an, so hey, soll ich gerade einfach immer wieder in irgendwas reingeworfen werden, damit ich neue Songs schreibe.
Ja, so Leiden für Inspiration.
Ja, und vielleicht manifestiere ich auch Leiden, dass ich mich selbst ins Leiden bringe. Aber ja, ich glaube schon, dass man leiden muss, um Musik zu schreiben irgendwo.
Wahrscheinlich, ne?
Oder halt... Aber zum Beispiel Tau mich auf von Zartmann ist zum Beispiel eigentlich voll der Happy Song. Aber
ja, vielleicht
auch, ey, oh komm, tau mich auf. Who knows? Vielleicht ist es ja auch irgendwie ein bisschen aus Liebeskummer und ein bisschen aus Leid entstanden.
Also man muss es nicht. Gefühlt auf jeden Fall immer dolle fühlen, so um Kunst zu schaffen.
Ja.
Ist jetzt so mein erster Eindruck. Aber ich mochte ein Lied von dir besonders gerne. Und zwar, und deswegen wichtig auch jetzt direkt sozusagen fragen, was passiert, wenn man einer Künstlerin das Herz bricht?
Dann werden Songs geschrieben. ich habe den Song tatsächlich, weil ich glaube, das ist so eine voll große Angst von mir, weil ich will richtig gerne ich möchte eine glückliche Beziehung führen und so weiter. Und ich habe dann aber immer voll Angst, dass wenn ich Lieder schreibe, ich werde halt immer schreiben so. Ich hab immer das Gefühl so, dieses bricht eine Künstlerin nicht das Herz, das ist gar nicht so darauf bezogen, hey, wir müssen uns trennen und dann kommen Hass-Songs. Das ist eher darauf bezogen so, ey, wenn eine Person mit mir zusammen ist, muss sie damit rechnen, wenn wir einen Streit haben, ich werde drüber schreiben. Wenn wir uns lieb haben, werde ich drüber schreiben. Ich werde ja nicht die Namen nennen oder so, aber ich verarbeite halt dadurch. So wie du in dein Tagebuch schreibst, wenn du traurig bist oder was du auch immer machst, um zu verarbeiten, schreibe ich halt Lieder. Und ich glaube, man muss halt damit rechnen, wenn man mit mir zusammen sind, dass ich das in Kunst packen werde. Und das ist halt aber auch hart.
Ja, also ich meine... mir fehlen so, naja, aber es ist auch die perfekte Möglichkeit, um sich Liebeslieder schreiben zu lassen, oder?
Genau.
Also es geht ja gar nicht mal darum, ja, bricht einer Künstlerin nicht das Herz, ist das eine, aber andererseits, wann hat man schon mal die Chance, dass für einen Liebeslieder geschrieben werden? Das geht ja auch nur, wenn man eine Künstlerin datet.
Ja.
Hast du ein Lieblingsliebeslied, von dem du dir wünschst, du hättest es geschrieben?
Ein Lieblingsliebeslied? Oh Gott, mir fällt immer sowas gar nicht so ad hoc ein.
Muss ja auch gar nicht.
Es ist eher gar nicht ein Lied, das höre ich immer, weil ich mich da ein bisschen verstanden und aufgefangen fühle. Das ist ein Lied von Nina Chuba. Das hat sie relativ am Anfang gedroppt. Darf ich kurz in mein Handy gucken?
Ich glaube schon. Ja, also...
Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt.
Ja, ja, schau rein.
Ja? Ja, okay.
Ja.
Okay, ich guck mal in mein Handy rein.
Okay. Wir sind sowas von ready. Ich kann gleich mal in unserem Traumlexikon schauen, ob es da was gibt für Nina Chuba.
Ich mach mein Handy nicht. Ich habe es verlegt, glaube ich.
Okay.
Aber das ist okay. Ah, hier habe ich es.
Da haben wir das Handy.
Darf ich? Okay. Ich unterbreche gerade wahrscheinlich den Podcast, aber ich finde den Song
das kommt,
so...
Das kommt alles in die Outtakes. Wir so haben zwar keine Outtakes, aber wir...
dadurch gehört. Ich hoffe, jetzt macht es nicht bing, bing, bing. Nina Chuba. Ich höre den immer voll auf, wenn ich so traurig bin irgendwie. Aber gleichzeitig fühle ich mich dann so umarmt von dem Song. Und der Song heißt Nicht allein.
Ich hab mich gefragt, ob du den Song nimmst.
Ja.
Ja, der ist schön und traurig. Und manchmal muss man, glaube ich, einfach von so traurigen Liedern in den Arm genommen werden. Also ich hatte vor 2-3 Tagen bin ich auch zurück nach Berlin gekommen. Ich war verreist und ich saß so in der U-Bahn zum Flughafen und habe einfach so die traurigsten Lieder gehört. Ich musste traurig sein in dem Moment und habe einfach so die traurigsten Lieder gehört, die meine Playlist überhaupt hergegeben hat. Ich saß dann da so mit meiner Sonnenbrille und unter meiner Sonnenbrille liefen so die Tränchen runter. Aber es hat so gut getan, ja, weil es musste einfach raus. Ja, und dafür voll. Ist ja Musik dann auch da.
Aber ich finde das voll schön, dass du das erzählst, weil irgendwie in der Öffentlichkeit, wir dürfen lachen, wir dürfen, weißt du, wir dürfen sauer sein, wir dürfen alles Mögliche. Und weinen wird immer so, ich habe das Gefühl, wenn ich halt gerade in der U-Bahn sitze und traurig bin, wieso darf ich dann meine Gefühle nicht zeigen? Wem tut das gerade weh? So außer ich zeige natürlich keine Wut und um irgendwie, weißt du, was ich meine? So, ja, das ist ja nochmal was anderes. Das hat ja nichts mit anderen Leuten zu tun. Wenn ich Wut habe und eine andere Person anschreie, so, dann tue ich ja irgendjemandem was damit. Aber wenn man lachen und seine Gefühle dadurch zeigen und weinen und seine Gefühle zeigen, ist doch genau das Gleiche, weil das sind ja keine Dinge, mit denen man irgendjemandem schadet, weißt du? Aber trotzdem ist es so gesellschaftlich nicht so... weißt du, wird so...
Voll, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der negative Gefühle weggesperrt werden.
Ja.
Sowohl in einem einzelnen Individuum als auch in der Gesellschaft. Und wenn du negative Gefühle gerade hast, dann kannst du von mir aus, aber mach das bitte im stillen Kämmerlein.
Ja.
Und trag die nicht raus. Und ich glaube, genau dafür ist Musik und auch traurige Lieder so wichtig, weil wir ja auch so geübt darin sind, Sachen in uns zu verschrauben und dann brauchen wir im Zweifel wie so einen Flaschenöffner wieder, der uns hilft, das rauszuholen.
Ja.
Und für mich ist das auch total Musik und traurige Lieder, weil ich das so immer in mich reinstopfe und dann merke, okay, es muss jetzt raus, aber dafür brauche ich irgendwie Hilfe. Und dafür brauche ich halt dann 1, 2, 3, 4 traurige Lieder und dann fließt es. Dann läuft's raus aus dem Gesicht.
Total.
Und das muss auch manchmal sein. Und das danach ist es ja wie so ein Cleanse oder so. Also das finde ich, das funktioniert schon. Und wie ist es bei dir? Also so, was ist vielleicht so dein, wofür nutzt du Musik? Also hilft dir Musik auch beim Fühlen? Oder was war so dein intensivstes emotionales Erlebnis mit Musik? Was so vielleicht was aufgemacht hat bei dir?
Ich glaube, also Musik hilft mir auf jeden Fall beim Fühlen.
Mhm.
Ich bin einfach so, dass wenn ich gehe super gerne spazieren und höre dabei Musik und mache genau das Gleiche wie du, dass ich weine.
Ja, geil.
Oder wenn ich richtig gute Laune habe, zum Beispiel bin ich frisch verliebt, dann höre ich auch einfach Musik, um dieses Gefühl einfach so, dann laufe ich durch die Straßen. Gerade als Tau mich auf rauskam, so, da war ich so krass auf Wolke 7 oder die Firma, die eine oder keine.
Oh mein Gott!
Und ich habe das so krass gefühlt und laufe durch die Gegend und höre das einfach und bin einfach glücklich.
Boah, wie alt ist der Song? Die eine
richtig
oder keine?
Richtig alt.
Der ist richtig alt. Also als ich den das erste Mal gehört habe, da hatte ich so blond gefärbten Bob, den Pony hier rüber, ganz, ganz dick Kajal und so Plastikohrringe. Und dann auf so einem MP3-Player, auf so einem dicken, habe ich die eine oder keine gehört. Oh, für keine andere Frau ging ich lieber. Nee, ja, fühle ich sehr. Ach, ja,
das waren gute Zeiten.
Das war schon irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin heute schon auch alles, ich finde schon auch. Ich finde es schon auch gut, so wie es ist.
Ja, ich finde es auch gut, so wie es ist.
Wie, wenn... Sorry, Entschuldigung. Ich habe dich unterbrochen. Du hast keine Luft geholt. Nee. Okay. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt an einem Punkt, ne, du willst irgendwie durchziehen und du hast das Gefühl, so du hast dich jetzt gefunden und deine Stimme gefunden und es kommt auch immer mehr an und Leute hören immer mehr die authentische Version von dir und hören die echten Lieder von dir. Was ist so der größte Traum? Also du hast schon gesagt, auf einem Festival stehen und die Menge bewegt sich mit dir mit, aber nimm mich mal mit in so den allergrößten, größten, wahnsinnigen Musikerinnen-Traum, den du dir vorstellen kannst.
Der größten, wahnsinnigste. Ja.
So, alles läuft gut, die Karriere geht durch die Decke. Wie sieht der beste Tag in 4 oder 5 Jahren aus?
Boah, ich will auf jeden Fall, was ich mir wünsche, ist halt diese langfristige Karriere. Ich habe schon Bock, so eine Marke in Deutschland zu werden, wie ein Udo Lindenberg, weißt du, der so echt lange Musik macht und der zeitlose Musik gemacht hat immer, die man halt irgendwie hört. Und
in welches Hotel würdest du ziehen?
Ja, ich würde nicht in einem Hotel wohnen, aber ich würde mir eine richtig krasse, fancy Wohnung kaufen in Berlin. Dann würde ich mir auf jeden Fall noch ein Haus in Spanien kaufen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich würde einfach so, was ist gerade so voll kapitalistisch, ne? Aber ich...
Hey, I don't judge, girl. Okay. Kauf dir bitte die geile Bude in Berlin.
Ja, ich würde mir eine richtig geile Bude kaufen.
Frauen brauchen Wertanlagen.
Dann würde ich, ja, ich würde mir verschiedene Buden kaufen. Ich würde mir verschiedene Buden kaufen in Berlin. Ich würde mir ein geiles kleines Landhaus kaufen irgendwo. Da würde ich dann so Studio reinbauen. Mhm. Dann hätte ich aber auch noch mein Studio in Spanien, dann auch noch meine Stadtwohnung in Spanien. Mhm. Und ich würde in Wohnungen investieren und ich hätte ein richtig geiles Leben. Ich würde essen gehen. Ich würd Rich Bitch leben. Ganz ehrlich, ich habe auch Bock drauf.
Ein Manifest dafür.
Muss ich sagen.
Ja.
Und muss ich sagen.
Also liebe ich total, gehe ich total mit. Und so,
aber trotzdem auch was Gutes tun mit dem Geld.
Auf jeden Fall. Aber
ich finde einfach so, ich wohne immer noch in diesem scheiß WG-Zimmer, so 14 Quadratmeter, und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe richtig Bock, in einer Wohnung zu wohnen, wo ich mir einfach sagen kann, weißt du was, du kaufst jetzt dieses Möbelstück und es juckt dich null finanziell.
Hast du ein Möbelstück im Kopf, wenn du sagst, du kaufst dir das?
Ich würde ein richtig geiles Sofa kaufen.
Hast du ein Traumsofa?
Ja, so ein Kord-Sofa, das so ein bisschen, kennst du diese Fat-Sack-Sofas?
Mhm, ja.
Heißen die Fat-Sack?
Fat-Boys.
Fat-Boys?
Ich weiß nicht, Entschuldigung, Body geschämt, weiß ich nicht.
Fat-Sack, ich weiß auch
Sitzsäcke,
nicht.
Sitzsäcke, in Fett.
Diese
fette Sitzsäcke,
also,
mit Kord.
Aber es gibt es auch so als Sofas.
Mhm.
Und das würde ich mir als Sofa kaufen in meiner geilen Altbauwohnung mit krass fancy Möbeln, so unterschiedlichen Farben aus Metall. Vielleicht würde ich mir auch eine Innenarchitektin rausholen.
Geil, wollen wir mal schauen in unserem Traumtagebuch, wofür Sofa oder Couch steht?
Ja.
Das finde ich jetzt spannend. Also weil sozusagen, du hast jetzt noch nicht davon geträumt, aber vielleicht träumst du heute noch von der Couch, aber wenn es sozusagen dein Real-Life-Traum ist, kann ich das jetzt mal für dich nachschauen in unserem Traumtagebuch? Hier sind so witzige Wörter drin. Hast du schon mal von einem Johanneskäfer geträumt?
Nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich würde den nicht mal im Traum erkennen.
Ich auch nicht, aber... Oh Gott. Johanneskäfer sehen bedeutet Ängstlichkeit in der Liebe. Das heißt, ich träume eigentlich nur von Johanneskäfern.
Oh Gott, ja, dann ich auch. Ich bin auf jeden Fall ängstlich.
Und im Dunkeln sehen, vielleicht sind es so Glühwürmchen. Im Dunkeln sehen bedeutet, ein sorgfältig gehütetes Geheimnis wird verraten werden. Der Johanneskäfer. Aber
Jetzt will ich Johanneskäfer googeln gerne.
Das machen wir nachher. Oder vielleicht erscheint der Käfer auch in unserer Traumwelt. Aber jetzt müssen wir erstmal das Sofa googeln. Das Sofa nachschlagen. Guck mal, hier mit meinem Buch wird gegoogelt. Ich kann das Alphabet nicht so gut, deswegen braucht es immer so eine Weile, bis ich da ankomme, wo ich sein will. O-P-Q-R-S.
Kenne ich.
Wirklich, wie so ein Kind. Fange ich in meinem Kopf an.
Ich weiß auch nicht, wenn du mir jetzt ein Buchstaben im Alphabet nennen würdest. Ich muss einmal das Alphabet durchgehen, damit ich sagen kann, welcher vorher und nachher kommt.
Oder? Finde ich auch.
Ja.
Aber jetzt haben wir es hier gleich, glaube ich, geschafft. O-P-Q-R-S. Sofa. Sofa. Ein Sofa sehen bedeutet, man wird an die gute alte Zeit erinnert werden.
Boah, stimmt schon.
Oder?
Ja.
Was ist für dich, was ist deine gute alte Zeit? Woran denkst du, wenn du an die gute alte Zeit denkst?
mein Leben in Hamburg tatsächlich, weil da hatte ich eine sehr lange Beziehung mit einem Mann, der auch richtig nett ist. So.
Grüße gehen raus.
Der hat jetzt auch eine neue Freundin und
auch da schön. Grüße gehen raus.
Genau, und ich glaube, das ist so für mich die gute alte Zeit, weil das waren 8 Jahre pur gesettelt sein.
Oh, krass.
Also wirklich gesettelt sein. Der hat mir auch so eine Ruhe gegeben. Also so, ich bin dann irgendwann ausgebrochen, weil ich so dachte, so, okay, fuck, ich muss jetzt mal mein Leben, weil ich wollte immer nach Berlin und so weiter. Mhm. Und habe ja dann auch gemerkt, dass ich Frauen gut finde und ich habe mich nie ausgelebt so wirklich. Also ich bin relativ früh in eine Beziehung gegangen, ohne überhaupt erstmal so, okay, wer bin ich eigentlich? Aber wir hatten eine richtig schöne Wohnung in Hamburg und da hatten wir auch so ein Sofa, schöne große Räume, Altbau, und es war eigentlich die Traumwohnung und es war eigentlich auch ein richtig, das war nicht mein Leben, aber es war irgendwie so die gute alte Zeit, weil das wirklich so der Ort war, in dem ich so zur Ruhe gekommen bin, würde ich sagen. Und das, glaube ich, dauert lange, bis man sowas aufbaut. Weißt du, was ich meine? So? Also ich bin richtig happy und ich bin auch wieder in Love und so. Aber es ist natürlich auch so, wenn man 8 Jahre ist mit jemandem, dann bist du halt so gewohnt aneinander. Und ich freue mich, Daumen sind gedrückt, dass es jetzt mit der Person halt auch irgendwann so ist, dass man irgendwann so 2 Jahre zusammen ist und weiß, okay, ich bin jetzt sicher, ich bin jetzt, weil ich brauche, glaube ich, es dauert echt lange, bis ich nicht mehr das Gefühl habe, die Person geht gleich oder mit mal Streitsituationen oder so gut klarkomme, weil ich dann immer direkt Verlustängste habe und mich das so doll tief traurig macht. So, ich freue mich einfach so dann, dass man irgendwann, dass ich selber in mir so diese Sicherheit finde, weil dafür brauche ich immer voll lange.
Ja. Nach Hause kommen und die Person sitzt auf dem Sofa.
Ja.
Schön.
Ja.
Richtig schön.
Ja.
Ich manifestiere das für dich. Ich habe noch...
Wie ist es bei dir?
Was meine gute alte Zeit ist?
Ja, deine gute alte Zeit oder Liebesleben?
Jetzt wird's spicy. Also, meine gute alte Zeit ist die WG-Zeit in meinem Studium. Weil da habe ich in so einer Dreier, also du musst dir wirklich das perfekteste Setting überhaupt vorstellen. Wir waren 4 Mädels, wir haben in Frankreich studiert, in so einer Kleinstadt. Miete hat nichts gekostet. Wir haben in so einem kleinen Altbaupalazzo gelebt, gefühlt. Also wir hatten wirklich so 5 Meter hohe Decken, Fischgrätenparkett, 4 Mädels. Die Küche war scheiße, das Bad war scheiße, es war voll egal, weil wir waren wirklich so wie so eine kleine Familie und jeden Morgen irgendwo beieinander Kaffee getrunken und einfach die schönste Zeit gehabt, so in so einem Girly-Tribe. Und das war richtig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also das war richtig besonders, weil das war so die perfekte Mischung aus Familie, aber auch Freundschaft. Und in so dieser Mädelsgemeinschaft zu wohnen,
voll
in diesem
schön.
Vor diesem französischen Hintergrund und gemeinsam zu lachen und zu weinen und Heartbreaks zu haben und darüber hinwegzukommen und all sowas, das ist meine gute alte Zeit. Die liegt schon fast 10 Jahre
das
zurück.
Das ist aber voll, voll schön.
Ja, also Grüße gehen raus. Ich bin auch mit eigentlich allen noch befreundet und das war meine gute alte Zeit. Und interessant, also meine gute alte Zeit war jetzt keine Beziehung oder so,
Ich glaube auch nicht, dass die, ja. Aber es ist voll, ja, es ist voll schön. Ich glaube auch nicht, dass die Beziehung, wir haben auch in so einer 10er-WG gewohnt, fällt mir gerade ein, damals. Und vielleicht ist das auch die gute alte Zeit. Es gibt verschiedene gute alte Zeiten.
Du hast mit deinem Partner, mit dem du 8 Jahre zusammen warst, in der 10er-WG gewohnt?
Ja.
Wie hat das
funktioniert? Oder 9 waren wir, 8, 9.
Wie hat das funktioniert?
Das hat auch gut funktioniert. Wir haben ganz lange in meinem Zimmer gewohnt. Wir haben voll oft in WGs gewohnt.
Ach, krass.
Und das Letzte war dann halt so die gute alte Zeit, dieses Ankommen. Aber sobald ich angekommen bin, dann war ich auch schon wieder bye bye.
Kannst du gut ankommen?
Das ist eine schwierige Frage. Es fällt mir schwer. Also ich komme gern bei einer Person an.
Kannst du bleiben?
Ach so, bleiben kann ich auf jeden Fall.
Mhm.
Jetzt da, wo ich bin, will ich auf jeden Fall auch bleiben, weil ich bin so das erste Mal so wieder so richtig doll verliebt und bin auch...
Sagte sie mit einem riesengroßen Grinsen im Gesicht.
Und bin auch voll glücklich.
Darf ich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Hinge.
Wirklich?
Ja.
Bless your soul.
Ja.
So. Okay.
Und
wer hat den ersten Move gemacht?
Ich habe ihr geschrieben, sie hat mir zurückgeschrieben.
Mhm.
Dann habe ich Hinge wieder gelöscht, weil ich jemanden kennengelernt habe. Dann habe ich danach Hinge wieder runtergeladen quasi. Dann hat sie mir geschrieben, glaube ich. Oder ich habe ihr geschrieben. Dann, und sie hat mir in der Zwischenzeit geschrieben, dann habe ich ihr geantwortet, als ich es wieder runtergeladen habe. Dann habe ich wieder gelöscht, weil ich dann doch noch nicht ready war. Und dann hat sie mir wieder geschrieben, dann habe ich geantwortet, als ich es dann wieder runtergeladen habe.
Okay.
Und dann... Hab ich aber, dann hat sie mir nicht mehr geantwortet.
Hätte ich dir ehrlicherweise irgendwann auch nicht mehr.
Und dann, nee, sie hat sie aber auch immer wieder gelöscht. Also als ich quasi runtergeladen habe, da war sie gelöscht.
Oh,
und dann habe ich einfach irgendwann so ihren, ja, ich habe auf Instagram dann den Namen herausgefunden. Und ich habe dann so eine Nachricht geschrieben, so okay, ist entweder creepy oder süß, dass ich dir schreibe.
Mhm.
Ich würde mich gerne mit dir treffen. Ich musste ihr sogar erst folgen, weil das Profil auf privat war.
Wow, you went all the way.
Ja, ich habe erstmal 10 Freundinnen gefragt, ob das okay ist oder übergriffig.
Ja.
Und die meinten so, hä, ist doch auch süß.
Finde ich auch ein bisschen.
Und dann habe ich ihr geschrieben. Und dann hatten wir unser erstes Date und ich war hin und weg.
Wie war das erste Date und was ist dein Traum-erstes Date?
Es war eigentlich schon ziemlich mein Traum-erstes Date. Also klingt...
Erzähl.
Also eigentlich ist es, ich glaube, ein traumerstes Date für mich ist gar nicht der Ort, wo man ist, sondern dass man eine Person vor sich stehen hat, die man richtig, richtig gut findet. Weißt du, was ich meine? Weil dann ist auch egal, wo man ist.
Weißt du das immer beim ersten Date schon?
Also ich kann auf jeden Fall beim ersten Date sagen, so, ob man dann zusammenpasst oder nicht, das passiert ja dann danach. Mhm. Aber du kannst ja schon beim ersten Date sagen, so, also wenn du... Der erste Moment ist so, oh fuck, ich finde dich richtig attraktiv.
Mhm.
Und dann denke ich so, Lara, verkack es nicht. Und dann hatten wir einfach richtig schöne Gespräche. Ich habe auch gemerkt so, okay, wir haben ähnliche Vorstellungen, glaube ich, so vom Leben.
Mhm.
Und ja, ich bin dann selber immer so krass, okay, dann fängt meine Bindungsangst an, weil dann fahre ich nach Hause und dann denke ich, die Person will mich nie wiedersehen. Oder
ja,
ich habe Angst davor.
Ja, das kenne ich. Was hilft dir gegen diese Angst? Asking for a friend.
Zu denken so, ich bin eine geile Bitch. Also wirklich, weil mir fällt das, weil ich habe immer so oft nicht so gedacht, weil ich war so oft verliebt in meinem Leben und es hat immer nicht geklappt und ich bin dann halt auch immer in so eine Opferrolle gegangen, so, ich bin so traurig, die Person mag mich nicht, bam, bam, bam.
Mhm.
Und ich will jetzt einfach lernen, so, Lara, du bist eine fucking geile Bitch. So, wer dich hat, kann richtig dankbar sein. Weißt du, was ich meine?
Ich liebe das so, so sehr, weil beschäftige mich beruflich auch intensiv so mit dem Thema Selbstbewusstsein und was das eigentlich bedeutet. Und wenn man das, also es gibt einfach Studien, die ganz klar belegen, dass wenn man Selbstbewusstsein ausstrahlt, fühlen sich Menschen auch mit einem sicherer. Also wenn du einfach in dir ruhst und dich mit dir selbstbewusst fühlst, dann überträgst du dieses Gefühl auch auf andere Menschen. Deswegen reagieren wir zum Beispiel auch super gestresst, wenn unser Gegenüber gestresst ist. Ich weiß nicht, wenn du schon mal auf einem Konzert warst und du hast einfach gerade gemerkt, die Person ist so nervös, dass sich das auch auf einen selber überträgt oder ein Vortrag oder so. Dass man merkt, die andere Person hat diesen Raum gerade nicht unter Kontrolle oder fühlt sich so unsicher, dass man sich selber anfängt, unsicher zu fühlen.
Ey, das kenne ich aber richtig doll.
Oder?
Das habe ich richtig doll.
Und das Gleiche gilt beim Dating. Wenn du dir beim Dating selber diese Sicherheit gibst oder auch zum Beispiel einfach sehr selbstbewusst sagst, hey, ich finde diese Person gut und ich glaube auch, dass diese Person mich gut finden wird und ich strahle das aus, dann überträgt sich dieses Gefühl auf die andere Person. Also das Mantra, du bist eine geile Bitch, 1A. Also kann
ich
sozusagen mit Studien unterlegen.
Dass man, damit man das auch irgendwann glaubt, dass man zum Beispiel das versuche ich so in Momenten, wenn ich Ängste habe oder wenn ich traurig bin, wenn irgendwas in meinem Leben ist. Ich glaube, ich will mir jetzt vornehmen, ich mache das so seit 2 Wochen ungefähr, dass ich mir einfach selbst sage, ey Lara, du bist eine geile Bitch. Weil ich habe echt so, keine Ahnung, einerseits mache ich jetzt gerade so Musik und bin voll happy, aber gleichzeitig merke ich, das geht mit so vielen Unsicherheiten einher und ich bin voll unsicher geworden und es ist irgendwie seit 2 Jahren so. Seitdem ich aus dieser Sicherheit mit diesem geregelten Leben ausgebrochen bin, muss ich gerade erstmal herausfinden, wer bin ich eigentlich, und ich merke ganz oft, dass ich ganz oft wieder zurückgehe in dieses 16-jährige Ich, so die unsichere Lara, die in der Schule geärgert wurde und traurig ist, und ich denke mir jetzt so, fuck, nein, Mann, ich will genau das Gegenteil. Ich will denken, ich bin toll und ich bin nett, ich habe gute Freunde, ich bin verplant, ich vercheck manchmal Termine, ich vercheck Leuten Dinge wiederzugeben. Solche Sachen vercheck ich, aber eigentlich versuche ich zumindest mein Bestes zu geben.
Zu 100%.
So.
Was glaubst du, würde die 16-jährige Lara jetzt von dir, wie du hier gerade sitzt und mit mir redest und sagst, ich bin eine geile Bitch.
Ich glaube, genau das würde sie wollen. Oder das ist genau das, was sie bräuchte. Weil man sagt doch auch, dass man irgendwie so die erwachsene Person sein soll, die für sein eigenes Kind da sein sollte. Mhm. Und wenn man so überlegt, dann will diese Lara die selbstbewusste Lara haben, die sich nicht alles gefallen lässt, die für sich einsteht, und die einfach dasteht und ihre Frau steht, weißt du? Ich finde das gerade so, der Gedanke mit dem Kind, das ist gerade so bewusst in meinen Kopf geploppt und ich finde es eigentlich irgendwie schön.
Ja, ich glaube auch. Also wenn ich an mein 16-jähriges Ich denke, ich glaube auch, die würde, keine Ahnung, steht da in der Ecke und denkt sich, hä, wie geil, also was machst du da? Cool.
Ja.
Und ich glaube, man muss sich das ab und zu auch als dann 30-jährige Frau vor Augen halten, dass man sich denkt, hey, so Teenage Lilly oder Teenage Lara, die wären stolz auf uns und die säßen jetzt hier gerade und würden fangirlen,
ja,
und giggeln irgendwie in der Ecke rum und finden es cute.
Genau.
Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, deine Frau stehen, was ich liebe übrigens. Du hast ja auch einen Song geschrieben zum Thema Frau.
Ja.
Den kann man jetzt auch dann ganz bald, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, kann man den auch schon hören. Was bedeutet Frau sein für dich eigentlich?
Ich glaube, Frau sein bedeutet in erster Linie Sozialisierung. Also, was mich auch zu dem Song bewegt hat, ist, dass ich einfach manchmal so genervt bin, dass diese Glaubenssätze, natürlich hat er immer recht, das sind Glaubenssätze, die sind in mir drin. Dass irgendwas unterbewusst, obwohl ich das nicht haben will, dass das was ist, wogegen man ankämpfen muss. Weil wir halt irgendwie in diesen patriarchalen Strukturen groß geworden sind, wo halt Papa immer recht hatte und Mama. Weißt du, also nicht immer, nicht überall, aber ich glaube häufig. Und ich will das nicht mehr. Ich habe den Song, glaube ich, auch irgendwie für mich geschrieben, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich will Dinge hinterfragen. Ich will nicht einfach sagen so, okay, alles klar, ich bin die Dumme. Mein bester Freund sagt immer so, ey Lara, ich glaube, bei dir denken ganz oft Leute, weil ich bin viel am Weinen, ich bin viel traurig. Bei dir denken ganz oft Leute so, ja Lara, die Naive. Aber ich bin gar nicht so naiv, weißt du, was ich meine? Und das auch nach außen zu tragen als Frau. Weil ich glaube, dass wir ziemlich viel wissen, aber uns sehr viel gefallen lassen. Weißt du, was ich meine?
Zu 100%. Ich glaube,
also natürlich wissen wir viel. Ich nicht wirklich. Ich glaube, dass wir, also so, keine Ahnung, aber ich glaube einfach, kennst du das von dir selber?
Also ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der eine gewisse Art der Kommunikation als gut angesehen wird. Und das ist immer noch eine eher männlich gelesene Art der Kommunikation. Ja. Und es gibt eine Art der Kommunikation, die wird als schwach oder nicht besonders durchsetzungsstark angesehen. Und das ist eine eher weibliche Kommunikation. Natürlich können weiblich gelesene und männlich gelesene Menschen diese Art der Kommunikation für sich beanspruchen. Aber es ist immer noch was, was du jetzt auch sagst. Oder wir haben jetzt auch gerade schon sehr, sehr viel so über das Thema Intuition geredet.
Mhm.
So, ich will mal so ein Siemens-CEO sehen, der dann da vor seinem Board-Meeting steht und sagt, naja, also meine Intuition sagt mir, wir sollten jetzt eigentlich schon mal raus aus der Kohle. Ja, nee, So, funktioniert ja nicht. Dabei wäre es vielleicht der richtige Weg, aber das wird einfach so nicht gewertschätzt. Und ich glaube schon auch, dass wir immer mehr, also mein Erwachsenwerden als Frau war auch ganz, ganz stark davon geprägt, wieso es wird immer so ein Schleier von meinen Augen runtergenommen. Immer mehr so, ach so, das ist gar nicht normal, dass ich mich die ganze Zeit unsicher oder schlecht fühle, wenn ich zum Beispiel in einer männlicheren Umgebung arbeite. Ja. Sondern das liegt daran, dass ich hier konstant was unterbewusst am Laufen ist, was mich klein hält.
Ja.
Und also so, und Stück für Stück gehen diese Schleier runter und irgendwann merkt man so, wow, das ist ja ein System, das ist aufgesetzt, um uns zu verarschen.
Ja.
Also kleiner Rant, aber ich kann mit dem Lied sehr, sehr viel anfangen.
Ja.
Und dann aber da auch irgendwie rauszukommen und nicht nur, also für mich war es ganz wichtig, auch nicht nur wütend zu sein und Dinge kaputtschlagen zu wollen, obwohl ich das schon auch manchmal wichtig finde, Female Rage, aber auch immer wieder in so einen Modus zu gehen von, okay, wie können wir eigentlich zusammen dieses beschissene System von Patriarchat zerschlagen, so.
Ich hoffe, dass das irgendwie in der nächsten Generation, also
Ich glaube,
Emotionalität ist, glaube ich, so ein voll großer Knackpunkt.
Mhm.
So dieses emotionale Reden auch. Also so, zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, egal in welchem Bereich, ich kann mich einfach Frauen besser öffnen, weil es auf Augenhöhe ist, weil es emotional ist, weil es emotionale Gespräche. Und stell dir mal vor, es wären mehr Frauen in Führungspositionen. Glaub mir mal, ich glaube, dass halt viel mehr auf Emotionalität gehen würde und viel mehr auf Gespräche auf Augenhöhe und nicht auf dieses...
Voll. Also Entschuldigung.
Ja, weil ich merke selber so, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, oder halt mit sensiblen Menschen.
Genau.
Die wird ja auch diese Sensibilität bei Männern, die wird ja auch wegerzogen. Das hat voll viel auch mit Erziehung zu tun.
Ich glaube auch. Also ich habe da, also für mich ist es auch gerade so, dass ich im Arbeitskontext auch immer wieder merke, oh, es ist so anders mit Frauen zu arbeiten und es ist so toll. Und ich gleichzeitig mir aber auch oft Männer anschaue oder auch oft auch super gerne mit Männern arbeite, wo ich einfach merke so, hey, dir wurde vom System auch beigebracht, du bist nicht gut, so wie du bist, weil du zum Beispiel emotionaler bist und so, okay, lass uns im gleichen Team spielen.
Ja.
Das irgendwie gemeinsam lösen. Wenn du Traum hättest für die Welt, also wie die Welt idealerweise unter Frauen, unter Männern sein sollte. Wie sähe da sozusagen, wie sähe die perfekte Welt in Bezug aufs Frausein aus?
Dass wir... aufs Frausein. Das ist gar nicht mehr... dass es einfach mehr Frauen in Führungspositionen und an hohen Positionen geben würde. Weil jetzt gerade haben wir ja so Frauenrate und das ist einfach... Meine perfekte Welt ist, Alter, lass doch auch mal Frauen in die Chefetagen. Weißt du, was ich meine? Und nicht immer eure Angestellten sein, sondern so, dass ein fucking Chef von irgendeinem Unternehmen, ich kann mich manchmal nicht so gut ausdrücken, aber dass irgendein Chef von einem Unternehmen einfach mal eine Frau an die Hand nimmt und sagt so, Alter, ich will, dass du meine Nachfolgerin wirst und nicht wieder diesen kleinen, weißen, gestriegelten Bub, der zu allem Ja und Amen sagt. Weißt du, was ich meine?
Ja, und der dann dem Chef im Zweifel auch ein bisschen ähnlich sieht.
Ja.
Und so diese ganzen Sachen. Ja, voll. Ich glaube auch, also ich meine, es fängt natürlich mit den Kleinigkeiten an, ne? Sich sicher fühlen überall, das Gefühl haben.
Ja, solche Sachen, ja.
Das die Welt ist auch für einen mitgebaut.
Ja.
Und dann teilt man sich Verantwortung für alles unter Männern und Frauen und es wird gar nicht mehr in Frage gestellt.
Das ist echt so die Welt, so, keine Ahnung, so Dummies für Unfälle, Männerkörper. Alleine Klaviertastaturen für Männer ausgelegt, gar nicht für Frauenhände. Ja.
Ach krass.
Ja.
Hey, Fun Fact. Ja, es ist einfach eine Welt, die... Naja, wir können sie uns ja so ein bisschen umbauen, wie wir wollen. Wir sind ja beide auf unsere Art und Weise dran.
Ja.
Und um vielleicht den Bogen allmählich zu schließen... Wenn du jetzt heute Nacht kannst du dir aussuchen, wovon du träumst. Also gib dir jetzt sozusagen auf meiner Wolke das perfekte Traumticket. Und du kannst dir deinen Traum selber bestimmen. Wovon würdest du heute Nacht gerne träumen?
Boah, ich würde gerne von einer Schildkröte träumen, die mir sagt, welche Entscheidung ich in meinem Leben führen soll. Ich glaube, ich würde gerne von einer Schildkröte träumen. Und ey, gib mir einen Traum, der mich gerade das Leben führen lässt, was ich will. Und es fühlt sich gut an mit den Entscheidungen, vor denen man so steht, weißt du? So. Ja, ich hätte gern schon so einen Schildkrötentraum.
Was würdest du die Schildkröte fragen?
Oh, sehr privat.
Nein. Nein, das ist okay. Dann.
Nee, ich glaube, ich würde die Schildkröte fragen, was sind gerade so Entscheidungen in meinem Leben, die ich fällen sollte, um quasi aus meinem Kopf rauszukommen und wieder so back on track zu kommen, weil ich einfach gerade viel in Gedanken bin und einfach so viele Sachen in meinem Kopf haben, die mich verunsichern und so weiter. Oder, ja, weißt du?
Ja.
Wahrscheinlich wird die Schildkröte mir sagen, so Lara, red doch einfach mit den Leuten über Verunsicherung, wenn du sie hast.
Guck mal, das ist die Magie der Schildkröte. Wir wissen es eigentlich schon immer.
Ja.
Du hast dir gerade selber die Antwort der Schildkröte gegeben.
Ja.
Du brauchst sie gar nicht mehr. Wir wissen eigentlich schon immer, was richtig
ist. Wir wissen schon, was richtig ist.
Wir wissen immer, was richtig ist. Und jetzt hast du diesen perfekten Traum gehabt. Und jetzt will ich von dir eigentlich nur noch wissen, wie sieht denn dann die Morgenroutine aus von einem Indie-Star?
Die Morgenroutine von einem Indie-Star, boah, ähnlich wie die Abendroutine. Lost as fuck. Nein, aber so, ist halt auch immer unterschiedlich. Ich war die letzten Wochen, zum Beispiel letzte Woche war ich viel in Hamburg im Studio, bin ich halt bei einem Freund im Bett aufgewacht. Davor war ich in einem Studio in Leipzig, da habe ich in so einem Raum geschlafen, so einem Studioraum. Und ich würde aber gerne, und das habe ich echt eine Zeit lang durchgezogen, Sport morgens machen.
Mhm.
Egal wo ich bin, laufen gehen, egal was, aber immer rauskommen, so ein bisschen more healthy, einfach ein bisschen bewusster. Das nehme ich mir jetzt einfach vor nach dem Podcast jetzt.
Ich glaube, die Schildkröte gibt dir recht.
Ja.
Die Schildkröte sagt, geh mal joggen.
Ja, geh mal joggen.
Renn mal ums Eck.
Renn mal ums Eck.
Einfach mal an die Luft.
Ich glaube auch, dass Sport auch selbstbewusster macht. Ich glaube, Sport bringt dich schneller zu dem Bitch-Modus. Weißt du, was ich meine?
Bitch-Modus. Weil du bist eine geile Bitch.
Weil ich bin eine geile Bitch und du bist eine geile Bitch.
Wir sind eine geile Bitch und wir träumen heute Nacht von Schildkröten.
Ja.
Lara, vielen, vielen Dank, dass du mit mir auf die Wolke gegangen bist und dass wir über unsere Träume reden konnten.
Danke.
So schön, dass du da warst.
Es war ein sehr schönes Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Ebenso. Gute Nacht, gute Reise.
Tschüss.
Talkträume ist eine Produktion von Studio J 2025. Host und Moderation Lilly Vogelsang. Executive Producer Janis Gebhardt. Producerin Vanessa Neumann. Sound Florian Ballmer. Mischung Johannes Löffler. Kamera und Schnitt Paul Schurz und Heike Steffen.